Europa schaut nach Deutschland. Eigentlich wären wir gerne die größere Schweiz, wo man im Grunde genommen nur den Wohlstand wehrt. Und ansonsten bitte lasst uns in Ruhe. Unsere Rolle ist aber, zu liefern. Diese nationale Addition von Gruseligkeiten, dass ein Panzer, der aus der Kaserne rausfährt, Rückspiegel braucht, zeigt das natürlich die Absurdität des Friedens, über den wir dankbar sein können, der uns aber gelähmt hat, eine Gefahr mitzudenken. Ich kann heute meinen Enkelkindern sagen, wenn ihr erwachsen seid, haben wir es auf die Kette bekommen. Dann würden die sagen, vielen Dank, wir werden dann in 20 Jahren, sofern die Oma noch lebt, ihr mal sagen, was macht ihr eigentlich gerade?
Jetzt. Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, ich freue mich, dass Sie heute wieder Zeit gefunden haben zur zweiten Sitzung des Sicherheitsrats und begrüße ebenfalls den Sitzungsleiter Timon Radicke. Timon, schön, dass du auch dabei bist.
Ja, einen wunderschönen guten Abend, lieber Peter. Ich hoffe, es geht dir gut.
Mir geht's gut, auch mit Blick auf die Tagesordnung, denn wir haben heute eine spannende Frage zu diskutieren. Wir wollen darüber reden, was Europa tun kann, vielleicht auch tun muss, um in sicherheitspolitischen Fragen selbstständiger zu werden.
Und wir begrüßen heute bei uns im Podcast die Eurofighterin. Wir begrüßen Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Herzlich willkommen im Sicherheitsrat.
Ich grüße Sie ganz herzlich. Es geht ja schon mal wieder richtig turbulent zu und ich freue mich, dabei zu sein.
Frau Strack-Zimmermann, wir starten mal mit einer provokanten Frage am Anfang. Gilt eigentlich der Artikel 5?
Das hoffe ich. Und da die Hoffnung zuletzt stirbt, glaube ich das auch. Man müsste eigentlich den amerikanischen Präsidenten fragen, also die Vereinigten Staaten, die eine zentrale Rolle in der NATO spielen, weil auf dem Artikel 5, also wird einer angegriffen, helfen die anderen, basiert natürlich dieses Sicherheits- und Verteidigungsbündnis. Und man muss vielleicht den einen oder anderen in den Vereinigten Staaten daran erinnern, dass der Artikel 5 ja zum ersten Mal griff, als die Amerikaner durch 9-11 zum ersten Mal zu Hause, ich sag das mal so, angegriffen worden sind und eben unter anderem auch die Deutschen übrigens als zweitstärkste Streitmacht ja über 20 Jahre Soldaten und Soldatinnen nach Afghanistan geschickt haben. Mhm. Das war der Artikel 5. Aber die Frage ist natürlich berechtigt, weil wenn der nicht mehr gelten würde, dann allerdings haben wir ein Problem.
Jetzt schauen wir gleich dabei so über den großen Teich, fast reflexartig. Ich würde gerne nochmal nachlegen, Frau Strack-Zimmermann, sind wir uns denn da in Europa wirklich einig, dass er gilt? Und sind wir uns in der deutschen Debatte einig, dass so wie, man könnte das ja übersetzen, das Beispiel, was wir für die USA gebracht haben, kann man auf Deutschland wunderbar übersetzen, wenn man sich bewusst macht, im Kalten Krieg haben alle anderen von den Kanadiern bis zu den Belgiern für uns den Kopf hingehalten mit Truppenstationierungen in Deutschland und so weiter. Und wir haben heute ja manchmal sehr obskure Wortmeldungen aus der deutschen Politik, so nach dem Motto, was wollen wir eigentlich im Baltikum? Da haben wir doch nichts verloren. Also sind wir da jetzt nicht auch in der Bringschuld, deutlicher zu machen, dass wir auf jeden Fall zum Artikel 5 stehen?
Ein Offizier hat letztens zu mir gesagt, sind wir denn eigentlich bereit, für Litauen zu sterben?
Gut, letzteres ist natürlich sehr pointiert, weil am langen Ende wir natürlich auch im politischen Umfeld wirklich in der Bringschuld sind, dass wir besonders in Deutschland schlichtweg uns in einem solchen Wohlfühlgemengelage gesuhlt haben, was natürlich auch definitiv netter ist, als über Krieg zu sprechen oder überhaupt solche Szenarien vor Augen zu haben, dass wir die Menschen in diesem Land definitiv auch nicht mehr mitgenommen haben. Ich erinnere mich, als der Verteidigungsminister vor anderthalb Jahren sagte, wir müssten kriegstüchtig werden und ungefähr 40 von 84 Millionen Menschen erstmal in Ohnmacht fielen. Hätte er anders ausdrücken können. Letztendlich hat er ja damit gesagt, wir müssen verteidigungsfähig werden. Also die Frage ist völlig berechtigt. Wenn Sie mich persönlich fragen, selbstverständlich bedeutet das auch, dass wir Verantwortung mittragen für die 31 anderen Staaten. Denn wir wären doch als Deutsche gar nicht nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gar nicht mehr in der Lage, in Freiheit zu leben, in Demokratie zu leben, eine verstärkte Bundeswehr aufgebaut zu haben, Teil der NATO zu sein, übrigens auch Teil der Europäischen Union, wenn unsere Partner, auch in Übersee und besonders, uns auch nicht auch die Chance gegeben haben. Wir hätten auch neutralisiert werden können 1953, das, was Stalin wollte. Wir frieren den Konflikt ein, wir neutralisieren Deutschland. Gab es einen großen Politiker, Konrad Adenauer, der hat erkannt, was es bedeutet hat und hat übrigens auch gegen Widerstände das durchgesetzt. Und ich glaube, dass unsere Lust und Sehnsucht, neutral zu sein, eigentlich wären wir gerne die größere Schweiz, wo man im Grunde genommen nur den Wohlstand wehrt und ansonsten bitte lasst uns in Ruhe. Das funktioniert aber nicht, wenn man in einem Land mitten in Europa von der Größe liegt. Würde Europa den Artikel 5 greifen? Ist eine berechtigte Frage, wo wir gerade erleben, dass wir in der NATO deutlich mehr Geld in die Hand nehmen werden. Nächste Woche NATO-Treffen in Den Haag und die Spanier große Probleme haben und das Argument reinbringen, geostrategisch seien sie ja weiter weg. Also sie haben es ein bisschen anders formuliert. Und damit haben wir ein Problem. Denn wenn es danach geht, dann müssten ja nur die NATO-Staaten, die eine russische Grenze haben, reagieren. Aber das reicht eben nicht mehr. Insofern sollten wir uns vielleicht mal zusammensetzen und nochmal klären, was Artikel 5 heißt, nämlich alle für einen, einer für alle.
Im Grunde so einmal diese Koalition der Willigen. Da ist auf einmal Großbritannien mit Keir Starmer wieder mit dabei, Emmanuel Macron ist mit dabei, Friedrich Merz ist mit dabei. Wie sehen Sie die Rolle der europäischen Institutionen dabei? Also wir reden auf der einen Seite immer über die NATO, auf der anderen Seite reden wir über die willigen Staats- und Regierungschefs. Was mich interessiert vor allen Dingen, also die Europäische Union als integraler Bestandteil des Friedensprojektes nach 1945 hat ja auch eine sicherheitspolitische Rolle.
Ja, grundsätzlich ja. Die Europäische Union wäre sogar beinahe mal ein Verteidigungsbündnis geworden. Übrigens auch angeregt 1953 von den Franzosen, die gesagt haben, wir betten mal lieber auch militärisch die Deutschen ein, dann haben wir sie besser im Griff. Und die eigene Nation, das eigene Parlament war es dann, obwohl es diese Verträge schon gab, haben die Franzosen nicht ratifiziert. Also wir sind eine Europäische Union, wir sind aber keine Verteidigungsgemeinschaft. Wir sind auch keine Konkurrenzveranstaltung zur NATO. Die NATO ist das Verteidigungsbündnis. Unsere Rolle ist aber, zu liefern, militärische Möglichkeiten zu liefern, Material zu liefern. Das heißt, wir müssen jetzt umsetzen, dass die NATO die Pläne, die es ja gibt, wie wird dieser Kontinent verteidigt, übrigens über die Europäische Union hinaus. Wir sind 29 europäische Staaten in der NATO, davon sind 23 in der Europäischen Union. Also das hat eine noch größere Dimension als die EU. Wir in der Lage sind, von uns fordert, auf gut Deutsch, die NATO sagt, Deutschland, du musst das liefern. Die Länder Südeuropäer am Mittelmeer haben natürlich eine andere Aufgabe geostrategisch als jetzt die Länder wie Polen, wie Finnland, wie die baltischen Staaten mit der russischen Grenze. Und unsere Aufgabe ist es, das jetzt auf den Weg zu bringen.
Das wäre eine Frage, die sich mir aufdrängt. Denn es war ja in der Tat so, dass Angela Merkel mit der Verteidigungspolitik gefremdelt ist, vielleicht zu hart gesagt, aber doch das nicht als einen Schwerpunkt ihrer Außen- und Sicherheitspolitik angesehen hat. Und bei Olaf Scholz hatte man trotz des Doppelwumms und der Zeitenwende ja in Wahrheit auch nicht den Eindruck, wenn man nochmal überlegt, dass er gesagt hat, die Bundeswehr hat ja überhaupt gar kein Personalproblem. Also da hatte man ja genau diesen Eindruck, dass die Fachpolitiker sehr wohl wissen, was Not tut, aber je weiter man von dem Internas wegkommt, desto größer ist auch sozusagen die Distanz oder die Bereitschaft, sich darauf einzulassen. Hilft es da, dass an der Spitze der EU-Kommission eine ehemalige Verteidigungsministerin
sitzt? Ich würde sagen, wenn man ein paar Jahre zurückschaut, weil Sie die Kanzlerin ansprachen oder auch den Kanzler, dass sie eben eine Außenpolitik, das war interessanterweise nicht nur bei der SPD so, sondern auch in Teilen eben um die Kanzlerin herum, dass man Außenpolitik, es war ja eine große Koalition 2014, als Russland die Ukraine angriff beziehungsweise die Krim annektierte, ja. Dass man eben auf dem Trip war, dem ich ja mal positiv unterstelle, dass man mit wirtschaftlicher Zusammenarbeit, mit Handel eben diese militärische Komponente überhaupt nicht im Kopf haben muss. Und wir erleben eben heute, dass das, ich will nicht sagen, dass das konkrete, dass das ein kompletter Irrtum war, aber wir uns das alle schön geredet haben. Solange wir miteinander Handel betreiben, tun wir uns auch nicht. Und tun wir uns auch nichts. Und jetzt erleben wir, dass das nicht so ist. Und da muss man nicht nur nach Russland schauen, da kann man auch nach China schauen. Und diese militärischen Flügel, ich sag das mal, die man im Hinterkopf haben muss, der war in der Tat bei der Kanzlerin, die auch in ihren Regierungserklärungen den militärischen Teil, ich glaube, auf eine Minute 30 reduziert hat. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, das zu messen, die natürlich den Soldatinnen gedankt hat und gesagt hat, wie wichtig die Bundeswehr ist. Aber das war's dann auch. Olaf Scholz war mit Sicherheit ein Getriebener seiner eigenen Fraktion. Im Gegensatz umgekehrt zu Frau Merkel, aber das können andere, die dort gearbeitet haben, vielleicht besser beurteilen. Und heute wissen wir, aufgrund schlichtweg der Lage, in der wir sind, 3,5 Jahre Krieg in der Ukraine, hat die ganze Welt angezündet. Wir schauen wieder nach Nord-Südkorea, nordkoreanische Soldaten, 14.000 auf europäischem Grund und Boden. China mit seiner vehement, mit seiner Präsenz vor Taiwan, also Israel, Nahe Osten, Iran. Das sind ja alles militärische Auseinandersetzungen, wo wir ja nicht ausklammern können, dass wir zumindest diese militärische Komponente mitdenken müssen. Und da gibt's viele, wirtschaftliche Zusammenarbeit, Diplomatie. Aber im Ernstfall muss man eben auch bereit sein für seine Freiheit, wenn der andere es nicht anders will, eben auch militärisch bereit zu stehen.
Besteht denn unter den europäischen Mitgliedstaaten der allgemeine Konsens, dass mit der Wahrscheinlichkeit oder zumindest der Möglichkeit, dass die Amerikaner nicht so ihre Verpflichtungen gegenüber der NATO wahrnehmen, um es mal vorsichtig auszudrücken, wie es eigentlich geplant ist. Besteht da Konsens, dass man sagt, wir als Europa müssen strategisch autonom werden mit den Fähigkeiten unseres Militärs oder unserer umfangreichen, unterschiedlichen Armeen, sag ich mal?
Ja, da besteht absoluter Konsens. Da gibt es Nationen, die da so, ich nenne mal ein Beispiel, Frankreich zum Beispiel, die Kolleginnen und Kollegen, die Franzosen, die sagen, wir legen den Schalter um, 100% nur noch Europa. Das hat auch natürlich eine Komponente, dass die Franzosen, wenn sie europäisch reden, sehr französisch denken. Darf ich das mal so sagen? Wo dann auch wir immer sagen, ja, wir müssen umsteigen und wir reden jetzt zurzeit von 65-70%. Das heißt, wenn neue Dinge aufgesetzt werden, europäisch denken, bis hin Komponenten, die geliefert werden müssen, die ja auch international sind, ja, das schon. Und das ist erstaunlich. Das hat natürlich auch was damit zu tun. Auf der einen Seite, wir sehen plötzlich, die USA verändern sich, die Politik hat sich verändert, aber auch die Art, wie der US-Präsident mit uns spricht. Jetzt könnte man sagen, wir sind kein Kindergarten, macht euch locker, das lassen wir rechts rein und links wieder raus. Aber das macht natürlich, erhebt auch den Aggressionspegel in Europa und verbindet auch Länder, denen ich unterstelle, dass sie sehr USA-freundlich sind, bis hin zu denen, die immer schon sehr USA-kritisch sind, also immer gewesen sind, schon in ihrer Außenpolitik. Und nochmal darauf zurückkommen, ich glaube, dass Frau von der Leyen an der Stelle die richtige ist, weil 6 Jahre Verteidigungsministerin des stärksten europäischen Landes, das macht ja was. Und damit hat sie auch übrigens in ihrem Umfeld bis zum Büroleiter, hat sie auch jemand, der Ahnung davon hat. Und das hilft unbedingt. Man muss Frau von der Leyen, kann man in vielen Dingen heftigster, unterschiedlicher Meinung sein und diskutieren, aber sie weiß schon, von was sie spricht.
Wahrscheinlich hat man sich in den Kreisen, in denen Sie jetzt politisch Verantwortung tragen, so intensiv vor 5-6 Jahren nicht mit Verteidigungspolitik beschäftigt. Und wahrscheinlich finden Sie da jetzt auch eine andere Aufmerksamkeit.
Aber Sie haben recht, ich bin seit 8 Jahren in dem Bereich Verteidigungspolitik unterwegs. Und ich bin selber überrascht, erstarrt manchmal geradezu, mit welcher Wucht sich das in den letzten Jahren entwickelt hat. Also wir begegnen uns gerade und an der Stelle wiederum versucht ja auch Frau von der Leyen, und da wird sie auch unsere Unterstützung haben, wenn sie es konsequent macht, auch Dinge, die sie in den ersten 5 Jahren ihrer Amtszeit gemacht haben, anzupassen. Also wir haben jetzt gerade ein sogenanntes Omnibusverfahren, hat die Kommission auf den Weg gebracht, wo große Unternehmen, und wir reden jetzt nicht nur von Unternehmen, die Panzer und Raketen herstellen, betrifft die komplette Industrie, die Komponenten liefert, die auch im Cyberbereich unterwegs sind, also in Hightech-Technologie. dass die eben sagen sollten, welche Probleme haben wir, welche Gesetze kann man in die Tonne hauen, wo muss Europa deregulieren. Und da kamen bis zu 200 sehr wichtige Anregungen, die jetzt in dem Papier, welches der Kommissar Kubilius uns gerade vor ein paar Tagen vorgestellt hat, auch Niederschlag finden. Also dass wir nicht nur neue Ideen entwickeln, sondern schlichtweg alte Regeln aufbrechen. Ich mache mal ein Beispiel, damit, wenn man uns zuhört, auch weiß, von was ich spreche. Also wir haben einen Binnenmarkt. Wir können Waren transportieren quer durch die Staaten, aber kein militärisches Material. Und da rede ich jetzt nicht nur das Panzerrollen, sondern das bedeutet, wenn Sprengstoffe, wenn Munition von A nach B transportiert wird. Also von den Niederlanden, von einem Hafen Richtung Litauen. Wir machen es mal konkret, weil wir dort eine Brigade aufbauen. Dann gibt es nicht nur Ländergrenzen, es gibt auch Bundesländergrenzen. Also allein schon, wenn man in die Bundesrepublik den Fuß setzt, dann haben wir einige Bundesländer, über die wir durch müssen. Und dann kommen weitere Länder wie Polen etc., Litauen. An jeder Grenze muss man Formulare ausfüllen. An jeder Grenze muss eine Erlaubnis erstellt werden. Oder wenn bestimmte Waffentypen zertifiziert sind in einem Land und die werden in einem anderen Land genutzt, ausprobiert, dann müssen die erneut zertifiziert werden. Das ist übrigens für internationale Unternehmen ziemlich gruselig und für uns auch, weil das ja alles Zeit kostet. Also, das heißt, Dinge einfach mal wieder zu reduzieren, sind eben auch eine Methode. Und also an der Stelle sieht man, da passiert eine Menge. Also da wird auch erkannt, dass diese Bürokratie vor allen Dingen im Ernstfall, also wenn Gefahr im Verzug ist, völlig Banane ist.
Also müssen wir auch unsere Narrative ein bisschen überprüfen, weil wir gefallen uns ja in diesem Wiederholen der Narrative mit EU ist gleichbedeutend mit mehr Bürokratie und so weiter und so weiter. Also wir müssen ja auch ein bisschen aufpassen unter strategischen Gesichtspunkten, also Stratcom, dass wir uns nicht selber jetzt immer mit wohligem Schauer die eigenen Geschichten erzählen, was wir alles nicht können, müssen wir dann nicht auch anerkennen und sagen, oh, das ist ja ganz spannend. Heißt Zeitenwende jetzt, es gibt einen Wettbewerb zum Thema Deregulierung zwischen der EU und den nationalen Ebenen. Denn das hat sich ja die Bundesregierung, die neue, auch vorgenommen, zu sagen, wir müssen deregulieren, wir müssen einfacher und schneller werden. Und jetzt sagen Sie, da geht die EU mit einem ganz positiven Beispiel durchaus voran?
Ja, also ich teile Ihre Einschätzung. Wir sollten uns, ich weiß nicht, ob es sehr deutsch ist, ob die anderen Länder auch so sind. Also wir sind immer ganz groß, uns selber schlecht zu machen. Und dass die EU Defizite hat und sich in den letzten Jahren jedes Land, also wir, das brauchen wir hier nicht zu betonen, dass jeder, der zuhört und ein Auto angemeldet hat, da geht's ja schon los. Und bestimmte EU-Regeln, die gekommen sind, haben aber durchaus Sinn gemacht, wurden aber dann von den Staaten nochmal getoppt, also Arbeitsschutzrichtlinie, Herr Tauber, die war im militärischen Bereich nie erzwungen. Aber die Deutschen waren die Ersten, die gesagt haben, hallo, setzen wir um mit dem Erfolg, dass in der deutsch-französischen Brigade die Franzosen am Wochenende weiterarbeiten, während unsere, ich mache es jetzt mal sehr platt, der deutsche Teil am Freitag um 13 Uhr seinen Griffel fallen lässt oder sein Gewehr oder seinen Helm. Und das ist natürlich völlig, oder Richtlinien, ich erinnere mich, als unsere Soldaten noch in Mali waren, gemeinsam mit den Franzosen, die ja eine wichtige Schutzmacht für uns waren, weil wir bestimmte Fähigkeiten nicht hatten, dass die Franzosen und Deutschen nicht an einem Schießstand üben konnten, weil der TÜV in Deutschland diesen Schießstand der Franzosen in Mali nicht zertifiziert hat. Ich meine, das sind alles Dinge, die habe ich gehört vor Ort, weil ich zu den Soldaten sagte, erzählt mal, was ist Sache? Und dann denkt man, das ist so irre geradezu. Und dann kommt, ja, hätte ja was passieren können. Ja, natürlich hätte was passieren können. Aber, und da gibt's ja tausend Beispiele. So, und wenn wir das schon mal rückbauen, oder das, wenn militärisches Gerät unterwegs ist, in dem Fall in Deutschland, also diese nationale Addition von Gruseligkeiten, dass ein Panzer, der aus der Kaserne rausfährt, Rückspiegel braucht, weil ja rechts oder links von ihm ein Fahrrad stehen könnte. Abgesehen mal davon, dass ich einen Fahrradfahrer dringend anrate, weder neben einem Lastwagen noch einem Panzer oder vielleicht mal abzuwarten, bis der weggefahren ist, zeigt das natürlich die Absurdität des Friedens, über den wir dankbar sein können, der uns aber gelähmt hat, eine Gefahr mitzudenken. Und wir können Gefahren mitdenken. Wenn Sie ein Haus bauen, haben Sie bei der Bauabnahme immer die Feuerpolizei an Bord. Das stöhnen immer alle Bauherren und sagen, oh Scheiße, kostet viel Geld, nervt. Deswegen brennen unsere Häuser aber nicht lichterloh oder Menschen können im Falle eines Falles ihre Häuser sicher verlassen. Da denken wir die Gefahr mit. Aber im militärischen, im Angriffsszenario von außen nach innen, da wurde überhaupt nichts mehr mitgedacht. Da gibt es ja 1000 Beispiele. Und das fällt uns jetzt vor die Füße.
Ihre Analyse ist, das finde ich ganz interessant, Ihre Analyse ist quasi 1:1 mit der von Sönke Neitzel, mit dem wir gesprochen haben, der auch vom vor allen Dingen von der Bürokratie gesprochen hat, die Reform quasi häufig im Keim erstickt. Was ich jetzt ganz interessant finde, ist, Sönke Neitzel hat die These, so eine Reform in der Verteidigung dauert 20 Jahre. Gehen Sie dem mit?
Wie schrecklich. Also, ja, das ist so, wie wenn die Amerikaner sich von uns verabschieden würden, wir 10 bis 15 Jahre brauchen, um das zu kompensieren. Ich glaube allerdings, dass jeder weiß, dass 20 Jahre völlig, ich kann heute meinen Enkelkindern sagen, wenn ihr erwachsen seid, haben wir es auf die Kette bekommen. Dann würden die sagen, vielen Dank, wir werden dann in 20 Jahren, sofern die Oma noch lebt, ihr mal sagen, was macht ihr eigentlich gerade? Insofern ist ja dieser Druck auch ein gesunder Druck. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen schrecklich klingen, aber ich glaube, das größte Problem ist, und das ist nicht nur im Ministerium, sondern dass wir an den Schaltstellen, die ja komplex genug sind, weil so viele mitmischen, wir eine große Masse von Lehm haben, der sich in den letzten 40 Jahren da so festgelegt hat. Also, dass die Verantwortung haben, sagen, wir setzen das um, glaube ich. Und dass die Soldaten, Soldatinnen, die in dem Fall nämlich am Ende der Nahrungskette stehen, weil sie ihren Kopf für uns hinhalten, auch sagen, es muss was passieren. Und dazwischen ist ganz viel Administration, die mit Bürokratie auch leben gelernt hat. Ich erinnere mich, als der Verteidigungsminister alle Regeln außer Kraft gesetzt hat und Herr Tauber, Sie waren Staatssekretär, Ihnen brauche ich das nicht zu sagen, Regeln alle gesagt haben, Regeln, die wir uns gemacht haben, aber nicht der Gesetzgeber, die setzen wir aus, gibt's nicht mehr. Und da waren alle, haben gesagt, aber das geht doch gar nicht. Also das war in der, wie soll ich mal sagen, in der Gedankenwelt und im Ablauf ging das nicht. Mhm. Also die gelähmt waren alle, wie ich habe keine Regeln mehr. Und das ist ein Problem.
Also jetzt haben wir kurz beleuchtet, Sie haben ein paar spannende Beispiele erzählt auf europäischer Ebene, wo Sie sagen, wir setzen um. Jetzt haben wir natürlich unseren eigenen deutschen Blick und haben da auch ein Gespür dafür, wo es vorangeht und wo Unzulänglichkeiten sind, die hat Timo noch gerade beschrieben. Jetzt sprechen Sie mit den Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament in anderen Ländern. Haben wir ein Europa unterschiedlicher Geschwindigkeiten? Also haben Sie das Gefühl, dass andere da besser sind als wir? Wo können wir da uns vielleicht voneinander lernen oder im besten Falle ja in Europa positiv bestärken? Also nach dem Motto, Mensch, ihr kriegt das hin, das ist eigentlich ganz gut, so könnten wir es auch machen.
Ja.
Also ist da eine Chance des gegenseitigen Lernens?
Ja, ich glaube schon. Also der Unterschied der europäischen Staaten liegt schlichtweg an ihrer geografischen Lage und ihrer Geschichte. Und wenn Sie eben mit den Kollegen der baltischen Staaten sprechen oder auch der Finnen, Polen, um ein paar zu nennen, die Sowjetunion erlebt haben. Also da sind genug Kolleginnen und Kollegen von mir, die sind in der Sowjetunion aufgewachsen. Und die haben einen völlig anderen Blick und haben auch diese militärische Option, mit denen leben die. Und die haben uns ja auch Jahrzehnte gesagt, Leute, es wird der Tag kommen.
Sagen,
und
ja.
Wir, also das ist ja jetzt keine neue Geschichte, die ich gerade erzähle.
Ja.
Und je weiter man sich von dieser Grenze entfernt, je abstrakter wird es. Ich habe meinen Kollegen in Portugal mal gesagt, ihr seid einfach zu weit weg. Aber da sagte mir der Kollege jetzt bei mir in der Gruppe, wir haben auch massive Angriffe auf die Unterwasserinfrastruktur vor der portugiesischen Küste. Die Gefahren im Mittelmeer, die sind genauso da wie in der Ostsee. Jetzt ist die Ostsee ein Gewässer, was abgesehen von der von der Enklave Kaliningrad in der NATO-Hand ist und die Ostsee eben relativ flach ist und deswegen da besonders viel und nah an der russischen Grenze, also es ist besonders viel Traffic, wie es modern heißt. Aber diese Probleme gibt es auch in anderen Staaten und dennoch wird diese Lage anders gesehen. Hybride Angriffe, bewusstes Auslösen von Flucht ist hier ein Thema, was ich immer wieder mantraartig, wenn ich unterwegs bin, den Menschen erkläre. Und ich war gerade in Norwegen, na das ist ja vielleicht spannend, in Kirkenes an der russischen Grenze. Da waren wir an dem einzigen norwegischen Grenzübergang Landgang zu Russland. Und da hat uns der, der dort verantwortlich ist, hat gesagt, sie haben 2015, als so viele Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan auf dem Weg nach Westen waren, haben sie an diesem kleinen Grenzübergang 300.000-400.000 Leute in kürzester Zeit aufgenommen. Und jetzt kommt es, das waren überwiegend Afghanen, deren die in Kabul von der russischen Botschaft aufgefordert worden sind, hier habt ihr ein One-Way-Ticket. Das heißt, das wurde gezielt von 2014, 15 der Druck aufgebaut. Und da die diese Grenze nicht zu Fuß überqueren dürfen, wurden in Russland Fahrräder hergestellt. Mit denen können sie 5 Kilometer fahren, dann sind sie in einer Tonne. Mit denen, die über diesen Grenzübergang rüber sind. Und die standen da, die lagen da. Also schon 2014, 15 ging das los. Wir haben die Bilder in Polen noch vor Augen. Nordirakische Flüchtlinge mit Turkish Airlines über Weißrussland an die polnische Grenze, an die Schengen-Grenze transportiert. Nur ein Bruchteil der Saat, also der Kornkammer des Korns. Ukraine wird ausgeführt. Die Ukraine ernährt 400 Millionen Menschen in Asien, in Afrika. Wo gehen die Menschen hin, wenn sie nicht mehr, wenn sie kurz vorm Verhungern sind? Sie nehmen es hin oder sie gehen Richtung Europa. Also, das sind wiederum natürlich Dinge, die kennen die Italiener. Die haben nämlich auf dem Mittelmeer die Flüchtlinge. Das kennen die Spanier. Aber trotzdem wird die Sicht der Dinge geografisch unterschiedlich gesehen. Und deswegen, Sie haben mich eigentlich vor gefühlten Viertelstunde etwas gefragt. Sorry, ich bin jetzt etwas ins... Wir können voneinander lernen, selbstverständlich. Und dieser Austausch, wie gesagt, das in Norwegen. Norwegen ist kein EU-Land, aber Norwegen ist uns ganz nahe. Und Norwegen ist gespalten in der Frage, sogar Mitglied in der Europäischen Union zu werden. Nicht aus finanziellen Gründen. Die Norweger haben alles im Boden, was man braucht. Öl, Gas und Fische ohne Ende im Meer. Sondern um einen Bündnispartner zu haben, um zu partizipieren, einen Schutz zu haben. Ich habe mich gerade mit der Vorsitzenden des Außenausschusses Grönlands getroffen. Die hoffen auf Europa, weil sie plötzlich unsicher sind, obwohl sie geografisch eigentlich näher an New York sind. Naja, sie sind etwas näher an Island, aber als jetzt am europäischen Festland. Nein, diese Länderstaaten, die sind, von denen können wir ganz, ganz, ganz viel lernen. Bis hin eine Reserve aufzubauen wie die Finnen, wo ein Fünftel aller oder sogar die Hälfte aller in der Reserve sind.
Ich würde gerne auf einen Aspekt nochmal eingehen, den Sie gerade schon mal angesprochen haben, und zwar den Aspekt der hybriden Kriegsführung, also Sabotageakte, die wir erleben, die eben auch auf das zivile Leben und auf die Aufrechterhaltung der zivilen Sicherheit und Ordnung abzielen. Haben Sie den Eindruck, Frau Stark-Zimmermann, dass diese Wehrhaftigkeit, diese, im Neudeutsch heißt das immer so Resilienz, dass diese Wehrhaftigkeit in den Gesellschaften der Europäischen Union angekommen ist, dass die Menschen verstanden haben, wir sind das Ziel eines Angriffs und wir sollen in unserer Art und Weise zu leben attackiert werden?
Ja und nein. Ich würde mal sagen, da sind wir relativ gespalten. Das hat auch nichts zu tun mit Geschlecht, mit Ausbildung, mit Lebenserfahrung. Es gibt die eine Gruppe, und die ist wachsend. Das sehen wir auch an den Umfragen. Über 60% sagt, ja, natürlich brauchen wir mehr Material, mehr Bundeswehr, um uns zu schützen. Da ist das angekommen. Vielleicht nicht so im Detail. Also gerade hybride Bedrohungen, gerade diese subtile oder im Internet, wo man versucht, diese Gesellschaft völlig zu zerlegen, wo man staatliche Institutionen kaputt machen will. Also in ihrer Ernsthaftigkeit den Menschen Dinge zu erklären nach dem Motto, die lügen sowieso und haben keine Ahnung. Aber eben diese hybriden Bedrohungen, das Beispiel, was ich mit den Flüchtlingen gerade gebracht habe, das kommt so ganz langsam an, weil es für uns in dieser Freiheit aufgewachsen, einfach unvorstellbar ist. Wir werden mit Dingen konfrontiert, da sagen die Leute, das ist doch so perfide, dass Menschen eingesetzt werden, um Gesellschaften auseinander zu dividieren, dass da auch ein gewisser Schockzustand ist. Und dann gibt's natürlich die, die es einfach nicht wissen wollen, weil es ihr bequemes Leben wuschig macht. Und ich sage das auch bei Respekt, also dass man hat ein Leben und das will man sich so angenehm wie möglich gestalten. Das ist der Instinkt. Und das heißt, was der Freundeskreis nett ist, dass man in einem gewissen Wohlstand lebt, um sich auch mal was gönnen zu können. All diese Dinge sind ja zutiefst menschlich. Und wir haben uns da so reingeschraubt, dass es eben auch welche gibt, die, ich traf neulich eine junge Frau, und dann fragte die mich, ach, was Sie da machen, Frau Strack-Zimmermann, das ist ja schon Wahnsinn. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, für wen ich das mache? Ich mache das für unsere, also für Ihre Kinder und meine Enkelkinder, weil ich diese Kinder sehe und ich finde, die haben einen Anspruch darauf, so zu leben, wie wir es dürften. Und dann sagte sie, also wenn meine Kinder, die waren zwischen 3, 4, 5, 6, also wenn die mal zur Bundeswehr müssen, wandere ich aus. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wo wollen Sie denn hin? Wo wollen Sie denn hin? Selbst die Schweiz rüstet auf. Selbst das neutrale Österreich ist alarmiert. Ich habe, wo wollen Sie hin? Es gibt kein Wollen Sie. So wie ich als Jugendliche immer sagte, also wenn mal hier so richtig die Hölle brennt, gehe ich in die Vereinigten Staaten. Das ist ein cooles Land. Will ich da heute noch hin?
Kommen Sie rein, ist ja überhaupt die Frage. Ja. Nachdem jetzt kontrolliert wird, was man über den Präsidenten in Social Media gesagt hat und dann im Zweifel kein Visum mehr bekommt. Also es ist schon spannend. Und ich glaube, da ist in der Tat noch ein Stück des Weges zu gehen im öffentlichen Bewusstsein. Und wenn wir auch den einen oder anderen mit solchen Einblicken wie mit Ihnen jetzt zum Nachdenken bringen, dann haben wir, glaube ich, einen Beitrag geleistet. Wenn Sie jetzt priorisieren müssen, und ich glaube, das ist eine der großen neuen Aufgaben und auch ungewohnt für deutsche Politik. Wir haben in den letzten Jahren ja eigentlich immer irgendwie versucht, alle glücklich zu machen, jeden zu bedienen. Und jetzt kommt das an ein Ende. Jetzt muss man priorisieren und entscheiden. Wenn Sie jetzt priorisieren und entscheiden müssen, was sind die drei Dinge, die vorrangig angepackt werden müssen?
Ja, wir müssen priorisieren. Das ist so. Und zwei Sätze vorweg. Europa schaut nach Deutschland. Europa hört genau zu, was macht der Bundeskanzler, der ganz anders ist als sein Vorgänger. Was passiert jetzt? Also wir haben die große Chance, auch ins Lied zu gehen. Und ich sage immer, wir sollten dankbar dafür sein, dass man uns mit unserer Geschichte das zutraut. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Und das war eben vor Jahrzehnten noch völlig anders. Das eine ist, dass wir jetzt mal rein militärisch betrachtet, und ich sitze nun mal im Verteidigungsausschuss, dass wir blitzschnell Entscheidungen treffen müssen. Da wird jetzt dieses Programm, was aufgelegt wird. Wir warten jetzt noch im Trilog. Kommission hat jetzt einen Vorschlag gemacht. Das Parlament steht bereit. Wir warten jetzt natürlich auf den Rat, wo alle Regierungsvertreter drin sitzen, dass wir viel schneller werden. Also innerhalb von kürzester Zeit entscheiden, in die Produktion gehen und auch konkurrenzfähig sind. Dahingehend, wir denken immer noch zu national. Also wenn die Franzosen einkaufen wollen für ihre Armee, denken sie französisch. Das ist in Deutschland aber auch so. Ich war gerade in Paris bei der Airshow, wo ich eben mit ganz vielen Unternehmen gesprochen habe, deutschen Unternehmen, die international tätig sind. Die sind alle vernetzt bereits international. Und wir müssen Konkurrenz zulassen. Und wenn ich als Deutsche, die ich Deutschland in der EU vertrete, Produkte brauche, von denen ich sage oder von denen das Militär mir rät, die sind wirklich state of the art, die brauchen wir. Und die kommen aus Finnland, um jetzt mal ein Land zu nennen, dann müssen wir sagen, ja. Und nicht, gucken wir mal, ob die Deutschen es auch anbieten. Ja, vielleicht bieten es die deutschen Firmen an, aber vielleicht kostet es ein Drittel mehr. Also wir müssen auch in Europa Konkurrenz zulassen, müssen also auch die Sicht ändern. Ich glaube, dass wir auch klarer werden müssen. Also wie gesagt, gemeinsame Beschaffung, Priorisierung, was brauchen wir? Das ist natürlich jetzt leichter gesagt als getan. aber die Unternehmen sind natürlich miteinander vernetzt. Damit würde ich umgehend anfangen, militärische Mobilität sofort in die Wege leiten, von oben nach unten. Also ich komme ja aus der Kommunalpolitik und ich habe großen Respekt vor Landrat, Bürgermeistern und auch Ministerpräsidenten. Aber Leute, so geht das nicht. Das muss von oben nach unten eine ganz klare Befehlskette sein. Wir können nicht bei militärischer Mobilität jeden Landrat, jeden Bürgermeister fragen, dürfen wir mal deine Straßen benutzen? Das ist, mag den einen oder anderen jetzt ungern hören, aber da muss ganz klar, muss, wenn Gefahr in Verzug ist, müssen andere Regeln gesetzt werden. Also das sind Stränge, die gleichzeitig laufen müssen und eben Bürokratieabbau. Also wir müssen einfach Dinge aussetzen, die nicht mehr gelten, wenn es um die Sicherheit geht. Und ich komme noch ein letztes Mal auf die Frage des Arbeitsschutzgesetzes, wo am Freitag um 14 Uhr in den Kasernen Ende im Gelände ist. Das ist ja schön. Ich verstehe ja auch, dass gerne man am Freitag, mir fällt gerade ein, heute ist Freitag, aber da ist ja noch dieser berühmte Brückentag, Leute gern nach Hause gehen. Aber ich sag das mal, ich will jetzt nicht zynisch sein. Wenn ich Deutschland angreifen wollte, würde ich das im Winter machen, freitags um 16 Uhr. Da ist es dunkel, da sind alle zu Hause und die Verwaltung ist auch zu Hause. Und bis da jemand aufwacht, ist schon Montag. Und ich sag das, das klingt jetzt ein bisschen zynisch, aber das müssen wir wieder außer Kraft setzen. Wir haben am Wochenende auch die Feuerwehr bereit, die Polizei bereit. Wenn uns es schlecht geht, sind am Wochenende auch die Krankenhäuser geöffnet. Und wir müssen auch abwehrfähig sein. Und dieses Arbeitsschutzgesetz wurde gemacht, um Leute zu schützen, richtig. Aber es wurde immer gesagt, im Sicherheitsbereich gibt es Ausnahmen. Und da hat Deutschland die Ausnahmen eben nicht zugelassen. Also ich könnte ja viele Geschichten erzählen, aber lange Rede, kurzer Sinn. Sie baten um Priorisierung und ich glaube Geschwindigkeit. Und da kann Deutschland mit ganz, ganz, ganz großem Vorbild vorangehen. Und ich wünsche mir, dass die Bundesregierung das macht. Und ich wünsche mir vor allen Dingen, dass nicht aus der Bundesregierung heraus, aus den jetzt beiden Parteien, Schwarz-Rot, aus den eigenen Reihen torpediert wird. Und dann räume ich auch ein, wünsche ich mir auch, dass der Kanzler und der Außenminister doch bitte in eine Richtung marschieren. Wir haben ja nicht zu Unrecht während der Ampel uns beklagt, dass das Kanzleramt und das Auswärtige Amt durchaus andere Sichtweisen haben. Es könnte sein, dass es gerade wieder passiert, obwohl wir es in einer Hand haben politisch. Also ich glaube, wir sollten vor allen Dingen, wer hat mal gesagt, der Kopf ist rund und deswegen sollten wir den Gedanken auch den Raum lassen, dass wir die Herausforderungen, die wir gerade sehen, die haben alle was miteinander zu tun. Und wir sollten aufhören, sie getrennt zu sehen und wir sollten aufhören, naiv zu sein, sondern zu sehen, was wo gerade passiert. Aber ich freue mich, wenn wir weitersprechen können, dass man vielleicht auch mal darüber spricht und dann sehen wir vielleicht, was im Nahen Osten passiert ist, im Mittleren Osten, was wie die Lage in der Ukraine sich weiterentwickelt. Aber das hat alles hat miteinander zu tun. Und das macht es eben auch so komplex, es Menschen zu erklären.
Liebe Frau Strack-Zimmermann, danke, dass wir heute im Sicherheitsrat nach Europa geschaut haben. Und wir bleiben in Verbindung. Und nächstes Mal im Sicherheitsrat mit Ihnen werden wir wieder neue Perspektiven entdecken. Da bin ich mir ganz sicher. Vielen Dank.
Ich freue mich auch und danke Ihnen ganz, ganz herzlich und bis bald.
Dankeschön. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Damit endet unsere heutige erkenntnisreiche Sitzung des Sicherheitsrats. Die Einladung zum nächsten Termin erhalten Sie auf dem bekannten Weg. Anträge an redaktion@sicherheitsrat-podcast.de. Rückmeldungen sind natürlich ebenfalls erwünscht, am besten über die Formulare des Podcast-Anbieters Ihres Vertrauens. Sie erreichen den Sicherheitsrat auch auf LinkedIn, Instagram und unserer Internetpräsenz. Sicherheit ist kein Zustand, sondern ein Auftrag. Danke, dass Sie heute mitgedacht, mitberaten und mitgemacht haben.